Alarmstufe.
Ein Podcast mit Hanna und Zora.
Tora!
Gumo, mein kleiner Stern.
Oh, kennst du das von Die wilden Kerle, als wie Gonzo Gonzales immer sagt, hallo, hallo, mein kleiner Stern oder sowas, der sagt das doch immer so.
Nee, kenne ich leider nicht. Ja, es ist mal wieder früh am Morgen und man hört es vielleicht schon so ein bisschen. Ich bin krank. Ich bin eine kranke Maus.
Komm, wir trinken einen kleinen Kamille-Tee.
Ja, ich habe Tee hier dabei. Let's go.
Erstmal einen Kaffee.
Ah. Du warst schon wieder zu viel unterwegs wahrscheinlich.
Nein. Ich war tatsächlich fast gar nicht unterwegs. Ich war nur ein...
Nur in Köln. Nur mit einem vollen Zug bis nach Köln gefahren.
Das ist schon eine Woche her. Und ich wollte dich fragen, ob du das kennst, weil Philipp zum Beispiel, der kennt das nicht. Ich habe keine Halsschmerzen gehabt, sondern Schnupfenschmerzen. Und die sind, wenn du quasi Mandeln aufwärts gehst, da hinten, schon im Rachen, aber nach oben.
Ja, dieses
Brennen, so ganz komisch. Und das sind Schnupfenschmerzen. Und ich habe jetzt schon seit gestern Schnupfenschmerzen und die Nacht war jetzt auch nicht die optimalste, sag ich mal.
Oh Mann.
Und ich befürchte, da kommt jetzt so eine richtige Rotzewelle auf mich zu. Bah! Ätzend.
Oh, das geht gar nicht. Und wir wissen ja, wo du morgen Abend sitzen musst. Das besprechen wir nachher beim Bier. Aber das wird ja super nervig. Was für eine Kacke.
Wie geht's dir denn?
Aber erzähl doch mal, wie war's? Also mir geht's gut. Ich habe einfach nichts gemacht. Ich habe überhaupt nichts zu erzählen. Ich muss dich jetzt ausfragen. Erstens kannst du mal sagen, wie es in Köln war. Weil bei der letzten Folge sind wir genau da stehen geblieben. Du wolltest nämlich dann abends nach Köln fahren zu Björn Freitag.
Richtig.
Und du hast Theresa getroffen. Du warst essen. Wo wart ihr denn essen?
Theresa und ich waren essen im Phaedra, hieß das. In Köln und das war richtig lecky. Theredia im Phaedra. Theresa ist ja auch so eine kleine Gourmet-Maus und geht auch gerne essen und da haben wir ein bisschen geschlemmt. Das war echt richtig lecker. Und dann hatten wir noch so eine kleine Parkplatz-Signier-Aktion, weil es natürlich ein bisschen schwierig ist. Theresa wohnt in Köln, ich wohne in Hamburg und die Bücher sind eigentlich beim Verlag beziehungsweise im Buchhandel. Wir wollten aber beide für die Vorweihnachtszeit zumindest so ein paar Exemplare haben, die von uns beiden signiert sind. Mhm. Und deswegen hat Theresa im Buchhandel Bücher besorgt, die in den Kofferraum geladen und ist damit zu mir gefahren. Und dann haben wir die auf dem Parkplatz zusammen signiert. Das war irgendwie ganz funny.
Und da werden die verschickt, und so specialmäßig.
Ich hab mir einen riesengroßen Koffer mitgenommen, hatte aber nur ein paar Klamotten da drin, weil ich war ja nur eine Nacht da und habe die Bücher dann im Koffer quasi mit nach Hause transportiert und werde sie jetzt nächste Woche zu meinem Lager bringen. Und da gibt es dann so eine kleine Weihnachts-Special-Aktion. Also es gibt so 10.
Auf deiner Website.
Genau, auf meiner Website. Shop. Und Theresa hat so einen kleinen Buchhandel, mit dem sie immer zusammenarbeitet in Köln. Und da gibt es auch ein paar Exemplare dann von uns beiden.
Geil.
Und irgendwie fanden wir das ganz schön. Ja, es war sehr witzig. Wir hatten viel zu erzählen. Wie immer.
Schnack, 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 schnack.
Und der Dreh... Ah oh, ja, du, Hanna, der Dreh, der war interessant, möchte ich sagen. Also ich bin ja sonst eigentlich nicht so, dass ich irgendwie besonders darauf achte, welche Gäste vor Ort sind oder so, sondern wenn ich auf irgendwas Lust habe, dann mache ich das, dann wird das auch schon irgendwie cool. Aber tatsächlich habe ich jetzt das erste Mal gemerkt, dass tatsächlich einfach ein richtig krasser Generationsclash vorhanden war. Mhm. Es waren Björn Freitag, Björn Freitag.
Den Generationsunterschied mit Björn Freitag.
Freitag. Wäre eigentlich ganz witzig. Also Björn Freitag, Alexander Herrmann, Ali Güngemüs und Yvonne Willix. So. Und ich kannte alle bis auf Alexander Herrmann schon von vorherigen Drehs. Und ich habe mit keinem irgendwie ein Problem gehabt und habe ich auch bis jetzt nicht. Aber es stand natürlich 4-1. Ne? Die sind alle 50 plus, außer Ali, der ist da so gerade an der Grenze. Und wenn so drei von diesen Typen an Ort und Stelle sind, ey, dann ziehen die alle an einem Strang. Und das war so ein Mario Barth-Humor irgendwie. Mhm. Und das war... ich habe natürlich Kommentare gekriegt fürs Gendern und... Es fielen ganz viele schlimme Nebensätze, Mansplaining und insgesamt, ja, Weiß ich auch nicht. War es so, also es war trotzdem ein toller Drehtag und wie gesagt, ich habe auch überhaupt kein Problem mit denen, aber ich habe richtig gemerkt.
Aber drumherum war anstrengend, oder?
Ich habe richtig gemerkt, dass einfach, da ist einfach ein Unterschied da. Ich habe einfach teilweise eine andere Meinung zu Dingen. Ich finde es nicht cool, wenn man in den Zoo geht. Ich finde es cool, wenn man gendert. Ich mag gerne Tofu.
Ja. Und das und das Ding ist ja, gendern ist ja wirklich so ein Thema. Da kriegen wir ja auch des Öfteren mal Kommentare, dass wir bei uns hier im Podcast gendern oder versuchen zu gendern, weil das klappt auch nicht immer. Aber es ist eine Entscheidung, die jeder für sich selbst trifft und man darf halt die anderen in dem Sinne, du darfst auch nicht judgen, wenn du sagst, ja, gendern ist scheiße. Und genauso kannst du judgen oder nicht so wirklich judgen, wenn andere Leute sagen, ich versuche das, aber ich krieg's nicht richtig hin. So. Also wenn du jetzt mit, wenn du es irgendwie Ü50 nicht schaffst, Mitarbeitende zu sagen, sondern Mitarbeiter, okay, ich akzeptiere das, es ist auch irgendwie noch in Ordnung so, aber du darfst dich darüber nicht aufregen, wenn jemand anders das sagt. Und was ich richtig kacke finde, ist, wenn nicht auf die einzelne Person gegendert wird. So wie wir das beim Rolling Pin gemerkt haben, dass auf unseren Zetteln Gastronomen stand und bei den Frauen, die Köchinnen sind, das Koch auf dem Zettel stand. Und ich finde, das ist das, das muss sich ändern.
Ja, und ich finde es halt irgendwie auch so ein bisschen egoistisch, einfach zu sagen, also zuerst einmal, Zora, ich gender nicht. Wo ich mir so denke, ja, musst du auch nicht zwingend, aber es ist ja schon ein gesellschaftlicher Wandel, der stattfindet. Eine Sprache entwickelt sich und sich partout einfach gegen neue Dinge zu wehren. Ich meine, wir haben, es gibt ja auch geile Fortschritte. Es gibt E-Autos, es gibt irgendwie so viele Fortschritte, die auch einfach gut sind und es ist auch in einer Sprache, können sich Sachen verändern. Und das muss man am Anfang nicht unbedingt gut finden, aber ich finde halt dann so partout sich dagegen zu stellen.
Gegen zu sträuben.
Ja, so, das finde ich halt irgendwie so scheiße.
Wieso, weil so richtig mit so zwei kleinen Fäustchen, die dann sagen so, ich mach das nicht.
Was für eine Scheiße, was soll das? Wo ich mir denke so, was ist eigentlich so schwer da dran?
Sprich, du brichst dir keine Zacke von der Krone.
Nee, es tut dir einfach überhaupt nicht weh. Du musst es dir nur angewöhnen. Aber dann, das ist halt für mich so ein richtig krasses Ego-Ding, einfach zu sagen, nö, mach ich nicht. Ich nenne die Frau nicht Mitarbeiterin. Warum sollte ich denn? Wo ich mir denke so, Alter, hör dir doch mal selber zu, was du da gerade von dir gibst.
Ja.
Aber das ist ein Thema, da könnte ich krieg so viele Kommentare diesbezüglich. Zum einen, weil ich ja die ZuschauerInnen auch duze und zum anderen, weil ich immer versuche, und ich habe mich da jetzt vor allem zum Beispiel bei der Küchenschlacht schon dazu, habe ich mir das so antrainiert, nicht ZuschauerInnen zu sagen oder KandidatInnen, sondern ich sage immer Zuschauer und Zuschauerinnen. So, aber ich kriege viele Kommentare dafür, deswegen, ich habe schon viele Diskussionen darüber geführt und ich will
du
belassen.
Du führst den Kampf.
Ich will den Kampf, wir belassen es jetzt einfach mal dabei.
Ja, aber krass. Ja, ich bin gespannt auf die Sendung, ob man es sehen kann. Weil an sich, ich meine, ihr seid ja alles Profis, in der Sendung sieht man es wahrscheinlich nicht, außer du verziehst mal irgendwie.
Ja, ich glaube, einmal habe ich wirklich in einer, was passiert?
Hier draußen ist gerade eine ganze Hundeherde. Ich glaube, meine Vermieter haben gerade Besuch von irgendwie, machen Hundesitting und da sind gerade drei kleine Dackel vorbeigelaufen.
Ich hätte ja so gerne auch einen Dackel irgendwie, ne?
Ja, ich auch. Dackel finde ich gut.
Kleine Dackeldame.
Genau. Das war so ein Themenswitch gerade. Ja. Aber es war vielleicht auch ganz gut.
Ich wollte gerade sagen, es war vielleicht auch ganz gut. Ansonsten ist bei mir tatsächlich auch nicht so viel los gewesen. Ich war noch einen Tag bei der Küchenschlacht. Aber das war entspannt, weil ich war Jury und die Küchenschlacht ist ja hier bei mir ganz in der Nähe. Das heißt, ich kann da immer zu Fuß hingehen und dann habe ich da meinen kleinen Juryauftritt. Hab aber natürlich mal wieder ein bisschen Gossip mitgebracht und darüber würde ich mich gerne im Service mit dir unterhalten. Was hältst du denn von...
Oh, komm. Ja, wir starten mal direkt in Service Gossip, da bin ich ja mal gespannt.
Service bitte.
So, es gibt einen Skandal in der Branche aktuell und das ist natürlich für uns zwei Mäuschen hier genau das Richtige.
Oh, das hört sich schrecklich an.
Ja, aber ich finde es irgendwie cool, weil es gibt nicht so viele Skandale in der Branche, wobei es gibt einen Podcast, muss ich ganz
kurz... Doch, immer mal wieder.
Ja, immer mal wieder. Es gibt aber auch einen Podcast, da muss ich noch mal ganz kurz Werbung in eigener Sache machen, der heißt Food Crimes, was schmeckt dahinter? Mhm. Und die sprechen tatsächlich über Skandale in der Foodbranche im weitesten Sinne. Und da sind dann auch so ein paar Hochschabler, der Pferdefleischskandal und sowas. Ich finde es mega interessant, kann ich euch sehr ans Herz legen.
Das finde ich gut. Warst du da auch mal zu Gast? Kann das sein, ja, ne?
Genau. Da habe ich den Podcast kennengelernt. Ich war Gästin, genau. Aber deswegen wollte ich deswegen tatsächlich keine Werbung machen, sondern weil ich den Podcast einfach cool finde. Und ich habe mir auch schon ein paar Folgen angehört und ich finde es crazy.
Geil, okay, ja. Ich bin auch immer auf der Suche nach neuen Podcasts, finde ich gut. Können wir euch verlinken unten, da könnt ihr mal reinhören. Aber ja, worum geht's? Weil du hast mich schon ein bisschen angetisst. Ich habe es in meiner Notiz gelesen und habe ganz viel versucht zu recherchieren und ich finde nichts mehr. Das heißt, du bist jetzt hier die Insiderin, weil alles andere wurde gelöscht.
Ja, und ich hab auch nicht alles gesehen, aber ich habe zumindest einen Teil davon noch gesehen. Pass auf, es geht um den Koch Frank Rosin. Und es gibt eine Sendung, die heißt Nur das Beste für die Gäste.
Und da ist er Host, ne?
Nee.
Ich habe versucht zu recherchieren und er ist immer da und er kocht immer gegen einen anderen Fernsehkoch.
Genau. Und Köchin. Er hat Flusskrebse, meine ich, waren es, gebraten und die waren eingefroren, laut Ausstatter. Aber Flusskrebse haben ja die wunderbare Eigenschaft, dass sie ihren Stoffwechsel komplett runterfahren und einfach sehr...
Ah, das heißt, die haben die frisch gekauft und dann vor Ort erst eingefroren. Das heißt, die haben noch gelebt, als sie sie eingefroren haben.
Ja, und jetzt kommt, sie haben gelebt, als sie wieder aufgetaut wurden. Weil du die sehr, sehr lange bei sehr, sehr kalter Temperatur einfrieren musst, damit sie tatsächlich sterben. Und dann verenden sie halt auch einen sehr traurigen Tod, sage ich jetzt mal. Aber
ja, oder ist es eigentlich gut, weil die so mit dem runtergefahren werden, oder dass die eigentlich nur noch so...
Das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht weiß es jemand aus dem Cream-Team. Da würde ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen. Aber was natürlich scheiße ist, ist, wenn sie dann daraus wieder erweckt werden und dann in der Pfanne gefried werden. Und das ist der Skandal, um den es geht, weil tatsächlich wurde das in der Sendung gezeigt, es wurde auch ausgestrahlt, wie die Tiere sozusagen in der Pfanne, in dem heißen Öl...
Wurde das auch thematisiert?
Sich noch bewegen. Also
hat da jemand drüber geredet?
Und das ist der Teil, den ich nicht gesehen habe. Ich habe die Sendung nicht gesehen.
Wir haben versucht rauszufinden, ob es sie noch gibt. Und ich meine, dass sie auch die Sendung runtergenommen haben. Die Sendung kann man sich auch nicht mehr anschauen. Ich bin ganz tief bei TikTok reingekrabbelt und habe nichts gefunden.
Hat gestern auf jeden Fall Carla Kolumna raushängen lassen.
Und ich konnte nichts mehr finden.
Hat da versucht, nochmal irgendwas rauszufinden. Ja.
Also was ich eigentlich am krassesten finde, dass zum einen Frank Rosin das nicht unterbrochen hat. Wenn er merkt, dass die da anfangen zu laufen, dann musst du was dagegen machen. Dann musst du die rausnehmen, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man in so einer Situation mit damit umgeht, aber ich hätte jetzt gesagt, man muss sie aus dem Fett nehmen, abspülen, abschrecken, sodass sie einfach da, ne?
Ja.
So. Oder halt direkt in kochendes Wasser, richtig kochendes Wasser, aber mit so einem heißen Fett ist natürlich auch nicht so gut. Du musst halt irgendwie das schaffen, dass sie nicht mehr leiden.
Ja.
Das geht halt nicht.
Und das ist halt.
Du kannst
halt
nicht einfach weiterkochen. Oh mein Gott.
Der hat jetzt auf jeden Fall eine Anzeige wegen Tierquälerei an der Hacken. Und
von Peter?
Vom Tierschutzverband.
Ah ja.
Und das ist natürlich schon crazy, weil jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wer hat Schuld? Weißt du, wenn du als Gast eingeladen wirst oder als Host, sage ich jetzt mal, und du hast jemanden oder du hast professionelle Ausstatter, die dir die Ware vorbereiten, dann geht man natürlich im ersten Moment davon aus, wenn da was Gefrorenes liegt, dass es nicht mehr lebt, ne?
Ja,
es ist auf jeden Fall richtig krass und ich weiß auch gar nicht, wie ich damit umgegangen wäre, weil wenn du dann in so einer Sendesituation bist, weißt du, du hast dann ja schon, das ist ja auch, du bist ja dann trotzdem auch ein Mensch, du hast ja dann einen krassen Adrenalinschub, du hast irgendwie, du willst abliefern, du denkst dann da überhaupt nicht drüber nach und wahrscheinlich hat er dann auch im Zuge der Sendung einfach weitergemacht, sage ich jetzt mal, um da jetzt nicht irgendwas zu unterbrechen.
Und aber ich meine, das ist ja dann aufgezeichnet.
Genau. Und dann
du kannst ja im Nachhinein kannst du sagen, hey Leute, das können wir nicht zeigen, das geht nicht.
Mhm.
Ihr müsst was ändern.
Jetzt
das
musst du dir aber
Situation.
Mal vorstellen, wenn im Schnitt jemand sitzt oder in der Regie, der entertainen will, der Fernsehmacher ist, weißt du, was ich meine? Der sieht das natürlich und hat natürlich keine Ahnung davon. Woher soll er wissen, dass man sowas nicht macht, wenn du dich nicht aus der Branche, wenn du nicht aus der Branche kommst?
Aber ja, wenn du ein Food-Format filmst, dann musst du ja immer Realisatoren, RedakteurInnen dabei haben, die sich damit auskennen.
Keine Ahnung. Jetzt ist halt die Frage, wer ist schuld daran? Letztendlich ist er derjenige, der es tatsächlich faktisch...
Oder war das extra?
Auf jeden Fall hat er dann...
Um einen Skandal heraufzubeschwören.
Oh Gott, jedenfalls hat er dann im Anschluss noch so ein Statement bei Instagram hochgeladen. Und das habe ich tatsächlich, als ich es erfahren habe, am Montag, heute ist Donnerstag, habe ich das Statement-Video von ihm noch gesehen bei Instagram, aber das hat er jetzt inzwischen auch gelöscht. Ich wüsste,
was hat er da gesagt?
Dass das schrecklich ist, dass er sich entschuldigen möchte, dass er das natürlich nicht gewollt hat, dass er den Fehler aber bei der Produktion sieht oder bei den Ausstattern vielmehr. Genau, und dass er natürlich niemandem, dass er sowas nicht machen wollte und so halt.
Ja.
Oh Gott, und ich wäre so überfordert, glaube ich, in dieser Situation. Und es ist hart, wenn ich mir vorstelle, das wäre mir passiert, ich wäre jetzt an dieser Stelle, ich glaube, ich hätte, kriege direkt einen Nervösen.
Ja, voll. Ich finde es einfach krass, wie das dazu kommen konnte. Also wie das wirklich so weit gehen konnte, dass da sitzen doch auch Zuschauende, da sind ganz viele Menschen mit beteiligt. So, ich meine doch auch, dass er mit seinem Küchenchef da zusammen gekocht hat. Die müssen doch merken, dass das nicht in Ordnung ist. Also du musst es erstens dann unterbrechen. Und da muss auch ein RedakteurIn irgendwie sagen, hey, nee, oh, das geht nicht. Das ist nicht in Ordnung.
Das muss wirklich so eine Anhäufung an unglücklichen Umständen sein, dass das dann wirklich so weit geht, dass sowas ausgestrahlt wird. Weißt du, was ich meine? Die Tatsache, dass er diese Flusskrebse, dass sie noch lebendig waren.
Ja.
Dass er das gesehen hat, als sie in die Pfanne gegangen sind. Es gibt ja super viele Korrekturschleifen, die nicht passiert sind. Sowohl bei den Ausstattern, auch bei Frank, als auch im Schnitt, als auch beim Sender.
Ja. Aber da muss ich wirklich sagen, also Frank hat ja auch ein Management. Da sind bestimmt mehrere Leute, die da sind, um sich um ihn auch zu kümmern. Und er selbst hätte da, glaube ich, dann sagen müssen, hey Leute, das können wir nicht, müsst ihr rausschneiden.
Ja.
Wir müssen das jetzt erstmal irgendwie...
An Ort und Stelle.
Also es geht ja nicht darum, ich will nicht, dass das vertuscht wird, dass irgendwie niemand merkt, dass da so Sachen passieren. Das ist natürlich auch scheiße.
Mhm.
Aber ich kann mir irgendwie schwerlich vorstellen, wie das dazu kommt, dass das wirklich ausgestrahlt wird.
Ja, das sag ich ja.
Und tausendmal korrigiert wird und Leute wirklich denken, dass man das ausstrahlen kann, dass da irgendwie lebendige Flusskrebse so elendlich in so lauwarmem Fett frittiert werden. Das geht doch nicht.
Das ist wirklich einfach schlimm. Kennst du den?
Frank Rosina ja von The Taste.
Ich wollte gerade fragen,
Jurymitglied bei The Taste gewesen.
War der nicht aber auch eine Zeit lang mal nicht mit dabei?
Der war eine Staffel nicht mit dabei. Da war Nelson Müller für ihn da und jetzt ist er aber wieder zurück.
Okay. Und was hast du für einen Eindruck von Frank Rosina?
Ich habe mit ihm nie wirklich interagiert. So, der hat mir einmal einen roten Stern gegeben mit einer ganz komischen Begründung. Und der auch im Finale. Fand ich jetzt seine Entscheidungen, die er getroffen hat, nicht so, ich so dahinter stehen würde. Deswegen, ich bin jetzt nicht so ein großer Frank Rosin-Fan, weil ich habe oft immer das Gefühl gehabt, dass er Sachen super kalkuliert macht, damit sie nicht so sind, wie Leute sie erwarten oder wie sie vielleicht auch richtig sein könnten, sondern damit sie so sind, weil er quasi die Strippen in der Hand hat. Weißt du, ist das irgendwie gut ausgedrückt? Ich war da jetzt nicht so happy mit, aber ich habe jetzt mit ihm selbst keinen
Berührungspunkt gehabt.
Nö, ich habe ja als ich da in der im Casting quasi war, wollte er mich unbedingt in seinem Team haben und hat da ganz viel drüber geredet, dass seine Tochter irgendwie auch Hannah heißt und das ist alles ganz Tolles, was ich gemacht habe. Und ich hatte so Angst, weil es gab diesen Superbuzzer. Und wenn das jemand drückt, dann musst du in das Team von dem Coach gehen.
Oh
und
Gott.
Ich hatte so Angst,
dass er den Superbuzzer.
Dass Frank bei mir diesen Superbuzzer und ich habe es halt so laut gesagt. Und ich meinte nur so, du hast aber jetzt nicht den Superbuzzer gedrückt, oder? Weil ich so Schiss hatte, weil ich immer gesagt habe, ich möchte nicht bei ihm ins Team. Ich finde nicht, dass er mit seinen KandidatInnen sehr gut umgeht, irgendwie, dass er die supportet. Es geht ihm, glaube ich, immer ums Gewinnen. Und das,
geht es nicht allen ums Gewinnen da?
Ja, aber ich finde schon, dass Alex Kumpner, also ich war super happy bei Alex Kumpner, super supportive mit seinen einzelnen KandidatInnen umgegangen ist und sich auch auf jeden Einzelnen eingestellt hat und Einzelne eingestellt hat.
Er ist auch
Frank
einfach eine Maus.
Er nicht so. Wenn da jemand nicht gut performt hat, dann ist er einfach rausgeflogen, um mal zu gucken, wie kann man einfach die Leute ein bisschen besser unterstützen im Team kochen und im Solo kochen und so.
Ja, Alexander Kumpner ist wirklich einfach eine Maus. Kann man nicht anders sagen.
Eine Maus.
Ich mag den echt richtig gerne.
Ja.
Werbung. Ach, es ist Herbstzeit, es ist Kuschelzeit, ja, es ist Zeit für so Momente, wo man in die Badewanne geht, sich auf dem Sofa einkuschelt. Ihr wisst ganz genau, wovon wir reden. Und Gott, dafür haben wir heute, ja.
Ich kann bei mir ja so rausgucken und dann fallen die Blätter von meinem Pflaumenbaum
runter. Ja, alles so ist cozy. Orange und alles macht irgendwie so, alles gibt einem so eine Gemütlichkeit irgendwie. Und unser heutiger Werbepartner ist Club of Wine und der hat natürlich für genau diese Momente die perfekten Weine dabei. Nicht wahr?
Ach, so schön. Und dann ein kleines Glas Wein. Der Lieblingspodcast, zum Beispiel Doppelrammstufe. Ein kleines Poddy hören, ein kleines Buch lesen, sich ein bisschen einkuscheln. Und ich bin da ja Team Rotwein. Und zum Beispiel gibt es da den Marchese Mezzo Chianti Classico. Das ist ein richtiger Allrounder. Ich mag ja, wenn Weine auch mal nicht zu anspruchsvoll sind. Und das ist so ein perfekter Immer-Trinkwein. Also ein unkomplizierter Rotwein, der ganz schön ausbalanciert ist, rund und fruchtig. Und er stammt aus dem Chianti-Gebiet in der Toskana in Italien. Liebe ich ja die Toskana, ist ja mein favorite Urlaubsort ever.
Bist du Tossi-Girl?
Ich bin Toski-Girl. Und den mag ich gerne. Was ist dein Kuschelmoment-Wein?
Ich habe mich für einen Weißwein entschieden und das ist der Grand Rêve, weißt du, der große Traum. Ich träume mich in den Süden Frankreichs, ne? Da kommt der Wein nämlich her. Und der ist so schön weich, der hat so schöne weiche Aromen, ein bisschen Pfirsich, eine kleine exotische Frucht mit dabei. Also es ist so ein ganz eleganter Wein, weißt du, für so einen entspannten Genuss. Und genauso sieht das Etikett aus, das finde ich, es spielt auch immer eine wichtige Rolle. Es ist auch ein sehr elegantes Etikett, es kommt
so
elegant daher.
Ne? So wie du.
Ja, genau. Ich bin auch einfach ein Grand Rêve, ja. Genau, und diese beiden Weine empfehlen wir euch auf jeden Fall für diese schönen Herbstmomente und die gibt es bei Club of Wine.
Und wenn ihr mal nicht diese beiden Allrounder haben möchtet, aber ein bisschen Schwierigkeiten habt, den perfekten Wein zu finden, dann können wir euch noch empfehlen, den Wine Finder zu benutzen. Das ist eine kleine Suchmaschine. Da gebt ihr ein paar Sachen rein, die euch so gefallen. Soll es eher ein bisschen kräftiger sein, ein bisschen feiner. Hier, da ein paar Stichworte und dann sucht euch der Wine Finder den perfekten Wein aus.
Und es gibt noch ein paar Vorteile, wenn man bei Club of Wine bestellt. Ihr habt nämlich eine schnelle Lieferung direkt bis vor die Haustür. Es gibt wirklich eine riesen Vielfalt mit über 2000 Produkten. Da gibt es wirklich für jeden Geschmack was. Und man hat ein geringes Risiko. Es gibt eine Rücknahmegarantie, wenn dir der Wein nicht gefallen sollte. Und sie haben immer tolle Sachen im Sale mit dabei.
Yes, und dann haben wir hier noch was Kleines, denn für Neukunden gibt es mit dem Code Doppelrammstufe 30 30 Euro Rabatt ab 60 Euro Mindestbestellwert auf die erste Bestellung und für Bestandskunden mit dem Code Doppelrahm 30 Wein 30 Euro ab einem Mindestbestellwert von 100 Euro und beides ist begrenzt auf 500 Bestellungen und alles dazu findet ihr natürlich unten in den Shownotes, den Code, den Link. Ihr wisst es.
Und hier noch ein Hinweis, die Landingpage ist www.club-of-wine.de/Doppelrahmstufe. Werbung Ende. Und jetzt, was ist nochmal ein roter Stern bei The Taste?
Naja, du kannst ja beim Solo-Kochen, also auch beim Teamkochen beim Teamkochen gibt es keine Sterne. Beim Solo-Kochen muss ja jede Person seinen eigenen Löffel kochen. Und die vier Coaches, also Alexander Herrmann, Tim Raue, Frank Rosin und Alex Kuttner, probieren alle Löffel. Und dann entscheiden sie sich für einen goldenen Stern und für einen roten Stern. Und die goldenen Sterne, die sammelst du auf deine Schürze.
Genau.
Die können manchmal gut sein und schlecht sein. Und die roten Sterne müssen ins Entscheidungskochen. Das heißt, die müssen dann noch eine Runde kochen.
Ah.
Alle anderen mit den goldenen Sternen sind eh safe und alle anderen rutschen so durch. Und die mit den roten Sternen, die müssen ins Entscheidungskochen gehen.
Und du musst es dann quasi einmal ins Entscheidungskochen gehen? Oder
nee,
müssen,
eben nicht,
müssen
weil
alle.
Ich war gesaved, weil es so eine Special-Runde gab. Und wenn du im Teamkochen goldenen Stern bekommst, das heißt, wenn dein Löffel im Teamkochen geschickt wird und der den goldenen Stern, also der gewinnt, den goldenen Stern bekommt, dann bist du im Solo-Kochen safe. Und das war bei mir so.
Ah, okay, Glück
ja, ich musste nicht ein einziges Mal ein Entscheidungskochen.
Du bist sowieso, du bist ein goldener Stern einfach, Hanna.
Ja, also ich weiß nicht. Ich habe da so meine Schwierigkeiten, meine Meinung.
Ich kenne ihn nicht, ich habe gar keine Meinung. Ich kann mir aber vorstellen, dass er sich in der Runde in Köln sehr wohl gefühlt hat. Oder hätte. So much for that. So, und dann bist
Ja.
Du warst noch in so einer kleinen YouTube-Bubble gefangen, habe ich hier.
Oh ja. Also, meine Lieben, wir reden jetzt gleich über ein Thema und wir müssen eine kleine Triggerwarnung aussprechen, denn es geht um Wild und das bedeutet auch, dass es um Töten von Tieren geht. Also, wenn ihr euch das nicht anhören möchtet, dann müsst ihr skippen, bitte. Gesehen. Ich bin richtig tief wieder rein in YouTube, weil als wir darüber geredet haben, dass wir vielleicht wieder YouTube machen, dass wir beide mal vielleicht ein YouTube-Format machen, fände ich ja genial. Und ich selber bin ja schon lange wieder einem hin und her überlegen, wie ich das dann geil machen könnte. Weil ich bin ja immer so, ich brauche leider immer ein bisschen, ich bin nicht so hauruck, ich mache das jetzt einfach mal und probiere mich aus. Nee, ich brauche immer irgendwie dann schon, wie mit meinem Buch. Geil, wie ich auch nie so richtig über das Buch rede, immer nur so ein bisschen. Aber das glaube ich auch ganz gut.
Ja, ja.
Das muss Hand und Fuß haben, das muss gute Qualität haben, das muss irgendwie rund sein und irgendwie ein cooles Konzept haben. Und ich war in London und wollte essen gehen, eigentlich bei Thomas Straker, der super erfolgreicher TikToker, Instagrammer ist, aber auch ein Restaurant hat. Und der macht diese ganzen All Things Butter Videos.
Lieben wir.
Der hat auch seine eigene Butter auf dem Markt und der hat einen richtig geilen YouTube-Kanal und hat jetzt gerade eine Serie rausgebracht und da sind jetzt schon 3 Episoden online und das heißt Game Eater und der hat so richtig geil produzierte 23 bis 30 Minuten lange Videos über Wild.
Trägt sich das noch auf YouTube, so lange Videos?
Ja.
Ja, okay.
Ich glaube, ja. Ich glaube wirklich, die haben richtig viele Aufrufe.
Geil.
Schon geil.
Ja, ich habe gestern, als du mir davon erzählt hast, habe ich auch mal kurz reingeguckt. Ja. Aber ich habe tatsächlich nur, weil ich gerade in der Badewanne lag, die Buttervideos geguckt.
Die Shorts durchgeballert. Ja, und die langen Videos, die sind einfach ultra gut produziert. Und es geht darum, dass er zeigt, wirklich von Jagd zu zerlegen, zu verarbeiten in einem Video mit Wildfleisch. Und ich bin ja das habe ich schon öfter gesagt, eine große Verfechterin von Wildfleisch, weil ich meiner Meinung nach das die nachhaltigste Art und Weise ist, Fleisch zu verzehren.
Mhm.
Weil die Tiere einfach ein unglaublich tolles Leben in der Freiheit haben.
Und viel Bewegung, viel Grün.
Viel Bewegung haben, viel Grün haben und gegessen werden, weil du irgendwie die Arten regulieren musst, dass der Wald auch nicht zerstört wird. Und mein Freund ist Jäger und ich habe das schon viel mitgemacht und gesehen und du verarbeitest alle Teile vom Tier und das ist so nah an, also es ist so komplett. Das ganze Wildessen ist irgendwie für mich so eine komplette Sache. Und er zeigt das und er geht in den Videos auf die Jagd nach Feldhasen oder so große Kaninchenhasen.
Mhm.
Weiß jetzt nicht, was da der Riesenunterschied in England ist, weil der wohnt auf der Insel, ob es da noch zwischen Feldhasen und Kaninchen, ob was wieder ist, also, keine Ahnung. Dann Tauben schießen. Und Hedgehog. Nee, warte.
Kleine
Rehe. Aber das kleinste Reh, was es gibt. Und das heißt, das gibt es, glaube ich, in Deutschland auch gar nicht. Und das heißt
Bambi.
Muntjac. Naja, ich habe es mal gegoogelt, das ist irgendwie ein winzig, winzig kleines Reh und das hat auch kein Geweih, sondern nur so kleine 2 Stumpen, das ist ganz klein.
Ich
weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt. Naja, auf jeden Fall hat er da 3 Videos und zeigt wirklich, er geht auf die Jagd mit den jeweiligen Jägern, die das in der Region halt als Experten machen und ist auch selber Jäger und schießt das, dann wird das zerlegt, wird gezeigt, wie man das Tier zerlegt und dann wird das draußen in so einer richtig geilen kleinen Draußenküche auf offenem Feuer verarbeitet und zu einem Gericht gekocht und es macht so Bock, sich das anzuschauen.
Geil.
Ich finde es so spannend, ich finde es so toll und ich finde es genial, dass man das sieht, weil Fleisch wächst nicht im Supermarkt in einer Plastikverpackung. Ja. Ohne Knochen im perfekten Filet. So funktioniert das nicht.
Ich habe ja heute, mache ich einen kleinen Cranky Day. Und dann muggel ich mich gleich mal schön in die Decke ein und dann ziehe ich mir mal hier die Game Eater Videos rein. Das hört sich gut an.
Ja.
Hast du schon mal gejagt?
Ich war mal bei einer Drückjagd dabei. Da hat mein Freund aber nichts geschossen, aber da saß ich mit ihm auf dem Hochsitz. Ich finde es auch so krass, dann sitzt du einfach mal so 3 Stunden im Wald ohne Handy in der Ruhe und wie viele Tiere du da siehst. Wenn du so durch den Wald stapfst, siehst du ja nichts.
Stimmt.
Da läuft so viel rum und wir haben ein paar Wildschweine gesehen, wir haben auch ein paar Rehe gesehen, aber es war alles nicht so, dass es geschossen werden konnte. Und wenn man nicht garantieren kann, dass man das Tier direkt erlegt, dann schießt du das ja auch nicht.
Ja.
Das heißt, du beobachtest einfach so ultra viel diesen Wald.
Da fällt mir gerade noch ein, ich wollte gerade sagen, ich habe noch nie ein Wildschwein gesehen, aber weißt du noch, als ich in Portugal Urlaub war und die erzählt habe, dass da einfach ein Wildschwein über die Straße gelaufen ist?
Ja.
In der mitten am Strand?
Ja.
Ja, finde ich krass. Und könntest du dir vorstellen, auch ein Tier zu erschießen?
Ja, und ich bin auch schon immer am Überlegen, ob ich vielleicht nochmal einen Jagdschein mache. Ist aber mit viel Lernen verbunden und ich bin ja nicht so eine gute auswendig lernen.
Weil ich finde das ja...
So theoretisch bin ich aber nicht so. Aber wohl, wenn mich die Sachen interessieren, vielleicht schon. Aber ich will in meinem Leben, eigentlich habe ich zu mir ja immer gesagt, ich muss auch nochmal ein Tier erlegen, weil ich esse Fleisch. Ich ernähre mich nicht vegetarisch, ich ernähre mich nicht vegan, ich esse tierische Produkte. Und wenn ich das mache, dann muss ich das auch mal bewusst selbst gemacht haben. Also ich habe schon mal einen Hummer getötet.
Das habe ich auch schon gemacht.
Und einen Fisch auch. Aber kein
weil selbst bei einem
Säugetier,
also ein Hummer, ja, aber ich finde, bei einem Hummer, den wirft man ja nur ins Wasser, da musst du ja nicht handgreiflich werden in dem Sinne. Aber ich habe ja aufgrund meiner langjährigen Dreherfahrung schon auch einige Tötungsverfahren, sage ich jetzt mal, begleitet. Aber ich fand es immer schwierig. Also bei einem Fisch zum Beispiel, da konnte ich dann auch nicht dem da den Holzkeil auf den Kopf hauen.
Ja.
Und auch bei dem Huhn, ich habe auch schon einen Huhn gemacht, da wollte ich dann auch nicht diejenige sein, die da dem Huhn den Hals abschneidet.
Ja.
Ich habe auch schon mit meiner Mama Hasen zerlegt, weil meine Mama hat jahrelang selber Hasen gezüchtet und hat die immer dann zu Weihnachten fertig gemacht. Und da, das war noch in der Ausbildung, da fand ich es halt auch cool, dann dabei zu sein und habe mir aber den Tötungsvorgang auch angeguckt, aber ich habe selber nicht, habe das nicht gemacht.
Ja, das ist,
finde ich schwierig.
Finde ich auch voll okay, wenn man das nicht möchte. Also,
aber ich fand
es ist fein.
Es ist aber auf jeden Fall auch schon mal krass, wenn man da einfach dabei ist. Und es ist vor allem für uns Köche, Köchinnen auch nochmal, finde ich, besonders, wenn du wirklich den ganzen Prozess siehst und dann auch tatsächlich, bei dem Hasen habe ich dann auch das Fell abgezogen und das fand ich halt auch krass, weil wir haben ja normalerweise in der Küche in der Regel tote, kalte Teile von einem Tier. Und nicht ein warmes Tier sozusagen. Und das fand ich, ist ein bisschen eine heftige Folge hier gerade. Fand ich.
Ja, vielleicht müssen wir noch vorher eine Triggerwarnung einsprechen, dass wir über Töten von Tieren reden.
Und ich fand das, für mich war das schon richtig krass, dann das warme Tier zu verarbeiten. Es war psychisch hat das richtig, richtig viel ausgemacht.
Ja.
Fand ich.
Ja, ich finde, man entwickelt einfach viel mehr Ehrfurcht dem Produkt entgegen, so, weil wenn ein Tier tot ist, sobald das nicht mehr lebt, wird es zu einem Produkt und zu einem Lebensmittel.
Genau, und ich fand's halt.
Dieser Switch geht total schnell, das ist irgendwie auch absurd, aber man nimmt das viel, also hat viel mehr Ehrfurcht dann vor dem Produkt und dass man das dann wirklich
und auch
gut verarbeitet und nicht so verhunzt. Ja.
Und deswegen fand ich das auch damals schon, als ich, wie gesagt, gerade noch in der Ausbildung war und auch noch keine Produktion gemacht habe, fand ich das auch irgendwie schon wichtig, dass ich weiß, was passiert, bis das Produkt bei uns in der Küche landet. So.
Ja.
Und das ist wirklich, es ist intens. Also ein kleiner Hase, ich habe ein ganzes Reh gemacht, ich habe das Huhn gemacht, Fische, da waren wirklich schon viele Sachen dabei und ich finde das jedes Mal aufs Neue, es ist so ein Wachrütteln und einfach so ein krasser Respekt davor.
Total. Und ich finde auch, also ich kann das, ich habe auch mal ein komplettes Reh zerlegt, das ist auch irgendwie, wann war das letzte Mal, vor 2 Jahren hat Hanni eins geschossen und wir haben es mit ins Restaurant von meinem guten Freunden auf Rügen genommen und haben das da vor Ort zerlegt und direkt verarbeitet und haben aus den Knochen eine Jus gekocht und aus den Schulterblättern, da können wir ja später nochmal im Dreierlei drüber reden, was man damit alles so machen kann, dass man diese Routine irgendwie, man muss sich das immer wieder bewusst machen, damit man auch das nicht verlernt, dass man mit dem Tier dann oder mit dem Produkt ordentlich umgehen kann. Weil das ist einfach auch Übung. Ne? Man muss sich das immer wieder klar machen. Wie mache ich das? Wie geht das?
Ja.
Dass du auch da keinen Waste hast dann, ne? Dass du nicht irgendwie das...
Oh. Ich brauche gleich ein Taschentuch.
Das hängt so auf Brusthöhe.
Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe es nicht gemerkt. Mir ist gerade.
Oh Gott.
Dass du das gesehen hast. Ich habe das wirklich nur auf. Panike gesehen, mir ist gerade einfach Schnupfen aus der Nase gelaufen.
Das war schon ein bisschen eklig.
Sorry. Bleib mal kurz dran, ich hol mir eben Taschentuch. Ich bin wieder da.
She's back.
Ich hatte keine Taschentücher hier. Ich habe gerade nach dem Niesen schon gemerkt, dass da ordentlich was los ist. Wollte dich nicht unterbrechen. Okay, hätten wir das auch geklärt.
Ja.
Du, man, irgendwann, es ist ein neues Level unserer Freundschaft ist jetzt unlocked.
Ach, schön.
Gott sei Dank haben wir uns bis jetzt noch nicht für die Videobegleitung entschieden.
Ja, das wäre viral gegangen.
Oh Gott, ey, sorry.
Das ist doch geil. Du, dann kommen wir mal ins Dreierlein. Wir starten jetzt ins Dreierlein.
Gehen wir rein.
Von Dieb zu Lachkrampf zu, wir gehen ins Dreierlein.
Unser kulinarisches Dreierlein.
Werbung.
Der Herbst ist da. Nicht nur die Schnupfenzeit hat begonnen, sondern auch diese gemütliche Zeit, finde ich. Das ist die gemütlichste Jahreszeit irgendwie. Alles ist so runtergefahren, cozy, kuschelig, orange. Und ich finde, es liegt schon so ein kleiner Duft von Zimt in der Luft, oder nicht?
Total. Und auch ich finde auch einen Nussduft, und du bist Nussfan. Und im Herbst verarbeitet man viele Nüsse. Und da kommen wir direkt zu unserem heutigen Werbepartner. Und zwar ist es natürlich wieder Koro. Und bei Koro gibt es viele Nüsse. Aber es gibt auch die perfekten Nüsse für eine kleine herbstliche, gemütliche Herbstzeit. Mhm. Zum Beispiel finde ich ja, gerade ist ja alles voller Kürbisse, und mit Kürbiskernen kann man ja so viel geilen Kram machen.
Das Kürbiskernölmus, ne?
Das Kürbiskernölmus in eine kleine Butter aufschlagen, in den kleinen Kuchen. Ich finde ja einen Kürbiskernkuchen, Kürbiskernkuchen auch so geil.
Ja. Oder das in so eine Frischkäsecreme einrühren, auf ein Rübli drauf, ne? Ich habe ja schon mal von diesem Rübenkuchen erzählt, wo ich Sonnenblumenkerne genommen habe. Das mit Kürbiskernen, gemahlene Kürbiskerne anstelle von Nüssen. Und dann oben Frischkäse-Frosting mit diesem Kürbiskernmus. Das ist so lecker. Und was ich auch geil finde, die haben Kürbispüree in Konserven. Mhm. Und das ist ultra praktisch, weil wenn man jetzt so nicht so in Richtung Banana Bread denkt, sondern in Richtung Pumpkin Bread, dann kann man nämlich immer einfach was von diesem Kürbispüree nehmen und kann das direkt zum Backen verarbeiten. Da muss man nicht erst sich einen Kürbis kaufen, aushöhlen, kochen, bla bla bla, sondern man hat das Püree schon fertig.
Ja, und das gibt es sehr selten. Und, und das auch richtig geil, wenn du jetzt wieder an vielleicht an einen kleinen Käsekuchen denkst, mit ein bisschen Zimtzwirl, und da in diese Käsekuchenmasse ein Kürbispüree reinmachen, ist
und
richtig
jetzt toppe
nice.
Ich den Käsekuchen noch mit Pekannuss-Crumble.
Oh Gott.
Oh Gott, Pekannuss-Honig-Crumble. Oh Leute, herrlich. Wir lieben Koro, wir lieben Koros Produkte. Und ich hoffe ihr auch, denn sie haben ja auch noch diese tollen Großverpackungen. Das heißt, wenn man da jetzt einmal sich eindeckt für den Herbst, ja, dann kommt ihr damit durch die komplette Saison. Ist das nicht schön?
Ja, und vieles von den Produkten ist auch in Bio-Qualität, und das finden wir auch richtig super. Und alles wird super transparent kommuniziert. Das heißt, wo kommen die Preise her, etc. pp. Könnt ihr alles da schön nachschauen. Und es gibt nicht nur Kürbispüree und Nussmuse. Nein, es gibt insgesamt mehr als 1000 Produkte im Onlineshop. Von Superfoods, Nussmusen, Snacks, Trockenfrüchten über Nussmischung, Bars, Riegel, Energy Balls. Alles, was das Herz begehrt.
So ist es. Und was das Herz auch noch begehrt, ist unser Code. Denn mit dem Code Doppelrahmstufe bekommt ihr auf das gesamte Sortiment 5% Rabatt. Einfach unter www.korodrogerie.de. Also, worauf wartet ihr? Stöbert euch durch und deckt euch ein für den Herbst. Alle Infos dazu, den Code und den Link findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
Und das dreht sich heute um Wildfleisch. Wir dachten, passend zum Thema, suchen wir uns mal ein Dreierlei mit Wildfleisch aus, weil es ist ja auch im Herbst. Das ist eine kleine Wildsaison.
Es ist eine kleine Wildsaison. Und ich habe im Vorfeld gar nicht so richtig was damit anfangen können, weil ich bin ja nicht so die Fleischqueen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich dachte, vielleicht kannst du jetzt nochmal uns einen kleinen Überblick geben, weil das habe ich auch gerade erst gelernt, was überhaupt alles zu Wildfleisch zählt. Kleine Lehreinheit.
Ja, also, eine kleine Lehreinheit. Also zu Wildfleisch zählen zum Beispiel. Das bekannteste ist natürlich der Hirsch und das Reh und auch der Elch und das Wildschwein. Und das sind ja so die bekanntesten Sachen, die man unter Wildfleisch versteht. Und da kommen natürlich noch die ganzen Vögel dazu. Zum Beispiel Fasan, Rebhuhn, Wildente und auch der Wildhase. Und das sind so die gängigsten deutschen Wildfleischsorten, die man so
Was mit Ente?
Auch verzehrt. Wildente, habe ich gesagt. Ne?
Ach so.
Wildente, ja. Und zum Beispiel zählt Strauß und Känguru auch zu Wildfleisch. Einfach alles die Tiere, die man halt nicht züchtet.
Ja, wo du gerade Wildente gesagt hast, muss ich kurz eine kleine Anekdote erzählen. Meine Schwester war mal, bevor sie selbstständig wurde, bei der Weihnachtsfeier von ihrer Firma. Und da saß sie da am Buffet und dann hat sie so gelesen, oder beziehungsweise saß sie am Tisch und hat gelesen, was auf den Menükarten stand, was denen serviert wird. Und sie liest so, Flugente? Was ist denn Flugente? Das habe ich ja noch nie gelesen. Bin ich immer gespannt, was das ist.
Die berühmte Flugente?
Die Flugente. Und die Arbeitskollegen gucken sie nur so an. Flugente. Ja, funny. Funny, geil. Funny, funny.
Genial.
Genial.
Ja, das sind alles so die Wildsachen, die man so kennt. Perlhühner gehören auch dazu. Mhm. Halt alles, was ein Jäger, eine Jägerin erlegen muss, damit wir es auf den Teller kriegen.
Ja.
Wildschweine hast du ja nicht in der Zucht.
Das Rehe
hat es auch nicht in der Zucht. Mhm. Das geht aber nicht. Und halt Tauben. Ich weiß, und das habe ich noch nicht so ganz gecheckt, weil ich habe ja mal die Story erzählt, wie ich als allererstes zu Probearbeiten bei mir im V damals die ganzen Tauben verarbeitet musste. Und das waren französische Tauben, weil in Deutschland verboten ist, die Tauben quasi zu erlegen, indem man ihnen den Kopf umdreht. Und das sind wahrscheinlich keine Wildtauben, sondern das sind französische Zuchttauben. Und die Wildtauben, die man in Deutschland essen kann, also Wildtauben kann man auch in Deutschland, ist auch ein Markt für in Deutschland. Aber die schießt man ja dann mit Schrot, genauso wie Feldhasen und Fasane, die schießt man ja mit Schrot und müsst die ganzen Kugeln rauspickeln.
Ja, stimmt, habe ich auch schon mal gemacht im Laufe meines Daseins als Köchin.
Ja. Wildenten auch und so.
Wildente.
Wildente. Wildgans auch. Ja. Und Fasan und so.
Ja, dann fang doch mal an. Ich bin ganz gespannt, Hanna. Was ist deine 3?
Also, meine Nummer 3 ist die Wildente. Mhm. Ich mag Ente gerne und Wildente auch.
Finde ich interessant, ja.
Ja, ich mag Entenfleisch gerne und ich mag auch diese Weihnachtsente. Da ist zwar immer nicht so viel Fleisch dran, aber an sich bin ich sehr große Freundin von Wildgeflügel.
Mag ich auch sehr gerne.
Weil die hat einfach, vom Geschmack her ist es schon einfach ein bisschen kräftiger und ein bisschen so. Du hast aber da jetzt nicht so viel Fleisch dran, ne?
Das stimmt. Ich musste früher mal, sind Wachteln auch dann wild?
Ja. Oder? Nee, Wachteln kann man auch züchten. Nee, Wachteln schießt man nicht, die sind ja so klein, wie willst du denn die schießen?
Keine Ahnung.
Die musst du wahrscheinlich wie Hühner, so stromschlagmäßig. Oh, wir müssen echt eine Triggerwarnung ansprechen.
Ja, voll.
Das arme Cream Team, sorry.
Ey,
it's part of the deal, ja.
Ja, ich habe was aufgeschrieben, aber jetzt, wo du es gerade sagst, ich glaube, ich muss meine Meinung nochmal ändern.
Okay.
Weil du hast recht, ich finde so dieses ganze Wildgeflügel auch mega lecker. Und wenn ich jetzt an Perlhühner denke, dann würde ich das gerne auf meine Nummer 3 nehmen. Ich finde Perlhühner richtig, richtig lecker. Ich finde, die kann man toll zubereiten und es ist irgendwie was Besonderes. Und wie du es gerade schon gesagt hast, die haben halt so ein schöneres, also so ein viel intensiveres Aroma einfach als so ein Standardgeflügel, sage ich jetzt mal. Ich hatte eigentlich Hirschrückenfilet aufgeschrieben, weil ich das auch sehr gerne mag. Aber ich mag da wirklich immer nur so ein kleines Stück von, wirklich nur so ein kleines Medaillon, weil ich ein Problem habe mit diesem hohen Eisengeschmack.
Mit dem ledrigen?
Mhm. Ja. Aber ich mag's, ich finde es trotzdem auch sowas Besonderes und ich finde, das kannst du toll zubereiten. Und gerade diese ganzen, das Ganze, ist eine Hirschenrotwild, weiß ich gar nicht, diese ganzen Vierbeiner, sage ich jetzt mal.
Rotwild ist ja eine andere Gattung.
Ja, ja.
Also du hast ja Rehe.
Aber ich meinte rehartige Tiere im Sinne von vier.
Die haben vier Beine.
Ja, jetzt nicht Hase oder Vogel. Und ich finde, die sind alle immer so schön zart.
Ja, also Rotwild. Du hast ja die Rehe, oder das Rehwild. Und das sind die kleinen, die man so kennt, die immer auch überall auf der Wiese rumstehen. Und Rotwild ist einfach riesig. Die sind richtig groß.
Und deswegen hatte ich gesagt, ist vielleicht ein Hirsch, gehört damit zu, aber ein Hirsch ist ein Hirsch.
Honey, beim Rehwild und beim Rotwild heißt der Hirsch immer Hirsch. Beim Rehwild heißt er Hirschbock.
Ah ja, okay. Geil, wir haben den Jäger-Joker.
Ach so, zum Beispiel so Maibock. Maibock ist ein männliches Reh.
Ah ja.
Oder der Bock ist ein männliches Reh. Und dann gibt's, und der Hirsch ist ein männliches Rotwild.
Also wir haben Reh.
Und wie heißt weibliches Rotwild?
Ricke.
Ricke oder Geiß.
Mhm. Und Dammwild?
Dammwild ist Reh. Dammwild ist was? Dammwild ist eine Hirschart. Und wie heißen die weiblichen Dammwilde? Karlwild. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich einen Jagdschein machen kann. Das ist ja so kompliziert.
Lassen wir das. Also.
Ja. Also meine Nummer zwei ist die Taube. Also wieder ein Wildgeflügel. Ich liebe Tauben zu essen. Also ich finde, das ist so ein feines Fleisch und vielleicht auch, weil das wirklich, das hat sich in mein Gehirn so eingebrannt, nachdem ich da diese ich musste wirklich viele Tauben verarbeiten in meiner Ausbildung. Aber ich finde, das ist so ein Luxusprodukt. Das ist so special, das ist so fein und du kannst so schön diese kleinen Keulchen schmoren, kannst eine tolle Taubenjus ansetzen und die Brust schön perfekt gebraten. Das ist einfach
lecker.
So unglaublich lecker. Ich finde das ganz, ganz toll. Mit ein bisschen, weißt du, so ein kleines Petersilien-Kerbelwurzelpüree dazu. Ein bisschen Schwarzwurzeln. Vielleicht eine kleine Cassis-Taubenjus dazu.
Lecky.
Und ein bisschen sortierten Schwarzkohl. So in die Richtung.
So nämlich.
Lecker.
Das hört sich doch fein an. Habe ich auch richtig, richtig lange nicht mehr gegessen. Taube. Wie gesagt, ich habe damals ja im Wachtelhof gearbeitet und
wirklich?
Ja. Also das Restaurant, das so. Hotel heißt so.
Oh Gott. Das war auf einer Wachtelfarm unterwegs.
Das Hotel heißt so. Und da haben wir aber natürlich recht viel mit Wachteleiern, mit Wachteln und mit Tauben auch gemacht. Aber das ist mittlerweile echt schon richtig lange her. Und ich glaube, das ist auch das letzte Mal, dass ich eine Wachtel und eine Taube gegessen habe und zubereitet habe auch.
Würdest du, wenn das in einem guten Restaurant auf der Karte...
Würde ich mir bestellen.
Würdest du es bestellen? Auch, ja. Also nicht, wenn es im Menü ist, sondern wenn es wirklich da als Hauptgang, Auswahl gibt. Würdest du es bestellen?
Würde ich bestellen, ja.
Ja,
doch,
das
ich denke
gute,
schon.
Gut zu wissen.
So, meine Nummer zwei ist, glaube ich, das wissen gar nicht so viele, dass man das machen kann. Ich finde das aber sehr, sehr lecker und sehr toll. Und das ist eine kurzgebratene Rehkeule.
Mhm.
Und die kann man auch richtig geil auf dem Grill zubereiten. Ja. Und das habe ich.
Wie ein Steak quasi.
Wie ein Steak, genau. Und ich habe das nämlich schon mal gemacht mit dem lieben Benjamin, der hat mich damals für Koch mal besucht und der hat eine Rehkeule mit mir zusammen kurz gebraten auf dem Grill, im Ganzen aber, und wir haben sie danach dann erst aufgeschnitten in die einzelnen Steakscheiben. Und dazu gab es ein Püree.
Am Knochen? Nee.
Nee, ohne Knochen.
Ihr habt die einzelnen, zum Reh komme ich gleich nochmal.
Ja. Und dazu haben wir Birnen genommen und die haben wir einfach in die Glut geworfen, bis sie schwarz geworden sind. Und dann haben wir sie geschält und dann so aus diesen schwarzen gegrillten Birnen ein Püree gemacht. Und dann hastest du nämlich, weil es ist ja dieses typische Preiselbeerbirne, was man ja ganz oft dazu isst. Und das fand ich richtig, richtig geil, dass man dann trotzdem dieses süßliche, säuerliche von der Birne hatte, die natürlich dadurch, dass sie so gegrillt wurde, so eine ganz...
Ein bisschen smoky.
Ja, so ein bisschen smoky war. Und dann mit dieser kurzgebratenen Rehkeule dazu. Das war lecker, sag ich dir.
Ja, also meine Nummer eins ist auch Reh.
Gut.
Oder Hirsch, also einfach das Rehwild, Dammwild, Hirschwild. Ich packe das jetzt
Hure,
alles in
hast
eins.
Hast du gerade Hurewild gesagt?
Weil nein.
Damm und Hirsch?
Hä?
Doch, Christian, bitte, das musst du einspielen.
Sie hat sag Hure mal, gesagt. Das nicht. Nein? Nee, also das habe ich nicht gesagt. Du hörst doch wieder nur das, was du hören willst.
Ja, also wir reden jetzt auch von dem Wild auf vier Beinen.
Genau, das Wild auf vier Beinen. Und das kann auch der Maibock sein und das kann irgendwie der Hirsch sein und das kann auch das Reh sein. Und ich finde alle Teile von diesem Tier genial zu verarbeiten. Ich liebe es, den Hirschrücken kurz gebraten zu machen.
Ja,
toll. Das Filet auch kurz gebraten in eine kleine Pasta mit lecker dazu. Die Keulen kann man ja auch zum Teil wirklich in einzelne, du kannst die Keulen in die einzelnen Muskeln zerlegen und die kurz braten. Das ist krass.
Ja.
Und die Schulter langsam schmoren und dann kannst du ja weißt du, so geschmorte Pasta-Soße draus machen. So ein geiles Reh-Ragout aus diesen geschmorten Schultern.
Ja, ja, ja. Und wenn du dieses Ragout hast, ne, das dann, komme ich gleich vielleicht auch noch zu.
In Ravioli damit
ein Ravioli. Oh, leck. Ja.
Und ich habe das letzte Mal, als ich das gemacht habe, haben wir wirklich das alles so krass verarbeitet, dass ich dann nach Hause gefahren bin mit den ganzen vakuumierten Sachen. Mit Keule, mit Filet, mit Schulter. Dann habe ich das Ganze geschmorte als Ragout direkt gekocht, als Soße in Gläser eingeweckt, die Jus in Gläser eingeweckt. Und ich hatte irgendwie über 2-3 Jahre.
Geil.
War das unser Fleisch, was wir zu Hause gekocht haben.
Mega.
Weil ich einfach kein anderes Fleisch gekauft habe. Du kannst toll Hackfleisch auch draus machen, tolle Bolognese-Soße.
Ja. Oh. Geil. Ich habe gerade ein Flashback, weil ich habe damals echt... Bei Kochma hatte ich auch einen Jäger, der vorbeigekommen ist, mit dem ich das ganze Reh zerlegt habe. Und da habe ich dann aus den einzelnen Teilen halt für die anderen Folgen auch immer Sachen mitgemacht. Zum einen dann halt zum Beispiel die Rehkeule oder aber auch der Rehburger mit MC Fitti damals noch.
Oh mein Gott, gibt's den noch? Was hat er denn?
Ey, keine Ahnung, aber das war funny auf jeden Fall. Und mit dem habe ich diesen Burger gemacht und dann haben wir nämlich auch Hackfleisch daraus gemacht. Es war richtig, richtig geil.
Ja, es hat einfach einen bisschen intensiveren Geschmack halt als Rind. Und ich mag das gerne.
Ja.
Was ist denn deine Nummer 1?
Meine Nummer 1 ist der Hase, beziehungsweise das Kaninchen. Und meine Mama hat früher immer Hasen gezüchtet und dann für Weihnachten auch geschlachtet. Und es gab ganz oft Hasen bei uns. Und für mich ist es irgendwie ganz normal gewesen, dass man Hasen isst.
So im Ganzen, oder was?
Nee, wir haben die dann nämlich auch...
Geschmort.
Manchmal haben wir die kleinen Hasen... Rücken dann auch kurz gebraten oder ich habe dann im Rahmen meiner Ausbildung habe ich dann damit auch manchmal so Sachen ausprobiert und habe dann auch mal so das Filet mit so einer Farce in Wirsing eingerollt und so Sachen gemacht. Aber in der Regel haben wir das geschmort und ich liebe einfach Schmorgerichte. Ich bin ja nicht so die Steakmaus. Und ich finde so...
Es hat ja so ein bisschen was von Hühnchen, oder?
Es hat ein bisschen was von Hühnchen und man muss auch gucken, dass es nicht zu trocken wird. Und deswegen finde ich das Schmoren so geil, weil das Fleisch liegt dann halt so geil in dieser Jus.
Ja.
Und wenn du das dann nämlich verarbeitest und dann so ein kleines, ja schon Ragout da draus machst irgendwie und das dann in eine Pastafüllung, also als Ravioli oder so machst, das ist so lecker. Und habe ich tatsächlich auch mal beim Wettbewerb gemacht, beim Achenbach-Pokal, glaube ich, war das damals.
Krass.
Hatten wir Hase im Warenkorb, habe ich auch geschmort.
Ja.
Platz 3.
Ey, und bei uns, hier laufen ja Riesenhasen rum.
Das
ist wirklich
krass, ne?
Absurd. Die haben ja auch mein Gemüse schon abgefressen. Und letztens beim Pilzesuchen, weil ist ja mein neues Hobby, mache ich ja jeden Tag raus in den Wald. Ist wirklich, wir sind da lang gelaufen und ist ein riesen Hase auf einmal aus dem, wirklich neben uns saß der irgendwo im Gras, ist da, und der war so groß, das war so krass.
Ey, mein Vater.
Und das sind ja die Feldhasen, also die Wildhasen, nicht die, die man zu Hause hat, sondern das sind richtige Oschis.
Ja, ja, ja.
Die sind riesig.
Also die, die meine Mutter gezüchtet hat, das hat aber auch nichts mit einem Meerschweinchen, süßen Kaninchen zu tun. Das waren Sonne-Kravenzmänner irgendwie. Und mein Vater zum Beispiel, der hatte auch mal, der fährt relativ viel auf so Landstraßen und dem ist auch mal ein Hase vors Auto gelaufen und der hatte einen richtig krassen Schaden am Auto.
Ja.
Also die sind
ja,
echt...
Ja, wie viel wiegen? Was würdest du schätzen? 60, 40 bis 60 Kilo?
Ja, das wäre schon viel.
Das wäre halt schon viel.
Ich schätze mal so...
30?
Nee, auch weniger. 15 Kilo vielleicht. 15 Kilo ist viel.
Nee, ich hatte gerade ein Kind mit 15 Kilo auf dem Arm.
15 ist, Kilo Hantel... hier.
Ja, okay.
Das ist schon
60 Kilo ist wirklich ganz schön krass.
Also 60 Kilo, noch 10 drauf, dann
sind wir beide
so viel wie ich.
Ja, das ist ein bisschen absurd. Ja. Krass.
Ja.
Oh, aber lecker.
Ja, das war doch mal ein schönes, herzliches Dreierlei.
Ich fand auch. Also ihr könnt auch mal reinschreiben, wenn ihr das jetzt total kacke fandet. Wir werden das aber jetzt trotzdem nicht rauslassen, weil das sind einfach Themen, die uns so interessieren und die finde ich auch wichtig zu behandeln und man darf das nicht außen vor lassen. Wo kommt das Fleisch her, was wir essen?
Und wenn ihr sonst noch Themenvorschläge für diesen Podcast habt oder aber auch Dreierlei-Ideen oder sonst irgendwas loswerden wollt, dann schreibt uns einfach eine Mail an hallo@doppel-rahmenstufe.de oder hier direkt bei Spotify in die Kommentare oder einfach bei Instagram. Wir lesen es und freuen uns immer über eure Anregungen. Und lasst uns gleich noch eine Bewertung Bewertung da.
Ich wollte gerade sagen, wir haben nämlich so viele neue HörerInnen dazu bekommen. Genau an euch geht das, wenn ihr mal da oben auf die Sterne drückt und am besten die 5 Sterne voll macht. Das hilft uns nämlich total, dass wir mit diesem Podcast auch wachsen und das so schön weitermachen, wie wir es das letzte Jahr schon gemacht haben. Danke.
Bier.
Feierabendbier.
Geil. Also, ich fahre jetzt gleich nach Berlin rein, dann ich gehe auf ein Event. Ich bin mal wieder eine Eventmaus, gehe schön was snacken und ich gehe heute Mittag, treffe ich mich und ich freue mich ganz doll, treffe ich mich mit Julia. Mit Julia habe ich dieses Jahr beim Apple Tree Garden Festival das Catering gemacht. Und wir treffen uns endlich in Berlin und gehen lecker essen und hoffentlich, weil wir konnten nicht reservieren, wir wollen ins Trio gehen. Und Trio ist so moderne deutsche Küche, das gehört auch zum Otto. Und da wollen wir versuchen, einen Platz zu kriegen. Und da lunche ich dann mit ihr gleich richtig lecky. Und heute Abend gehe ich auf ein Event von The Female Company zusammen mit Herrlich Dining, mit der lieben Hanna. Die macht wieder ein cooles Event. Das wird wieder wahrscheinlich absurde Deko aus irgendwelchen Kohlsorten wahrscheinlich geben und richtig cool aussehen und dann ein bisschen socializen, ein bisschen networken, die ganze Berliner Foodbubble nochmal sehen. Mhm. Und da freue ich mich drauf.
Hört sich lecky an.
Und dann fahre ich auf eine Hochzeit am Wochenende, und zwar von Arthur. Und den kennst du ja auch, weil der hat uns damals die ersten Aufnahmen von Podcast gemacht und der heiratet am Wochenende. Und da freue ich mich auch richtig drauf.
Hast du ein Outfit?
Drauf. Ja, eigentlich ja, aber eventuell, wenn ich ja heute in Berlin bin, dann... Oh, Hanni guckt gleich so... Ja, gehe ich noch mal so in den Laden. Und guck noch mal, ist ja eine Winterhochzeit. Da braucht man ja auch irgendwie so nichts, was man schon tausendmal auf den Sommerhochzeiten anhatte, weil da braucht man immer eine passende Jacke, damit man nicht friert. Ich finde Jacken zu Kleidern immer schwierig, weil ich habe keine coolen Jacken. Gehst du einkaufen?
Ich wollte heute eigentlich auch noch shoppen gehen, aber erstens bin ich jetzt krank und zweitens ist heute Feiertag in Hamburg.
Ach ja, also in Brandenburg ist auch Feiertag und in Berlin eben nicht. Deswegen ist es mit dem Shoppen vielleicht doch keine gute Idee, wahrscheinlich, weil ganz Brandenburg nach Berlin fährt.
Ja, stimmt. Oh, das wird voll sein, ey. Und jetzt noch mal kurz, ich frage dafür eine Freundin allgemein, so Winterhochzeiten, was sagst du dazu?
Finde ich super. Ich finde super, weil man dieses Wetterthema nicht hat.
Ja, das kann man einfach direkt ausklammern. Wir haben das
man kann es ausklammern und ich glaube, es ist richtig cozy und schön. Ja. Ich glaube, Winterhochzeiten ist eine richtig gute Sache.
Wir haben auch überlegt, ob wir jetzt im Winter einfach noch heiraten. So im Januar jetzt? Oder so. Ja.
Weil ich aber sag mal frühzeitig Bescheid, wenn du mich einladen würdest.
Ja, natürlich. Aber ich habe überlegt, weißt du, weil im Januar, erstens tut man der Gastronomie natürlich einen Favor, dem Caterer oder wer auch immer das dann bekommt. Dann habe ich mir gedacht, im Januar kriegst du wahrscheinlich auch relativ viel.
Ja. Und wahrscheinlich preislich.
Preislich besser.
Als im Sommer.
Fotografen haben Zeit. DJs gibt es. Das Wetterthema ist ausgeklammert.
Und niemand macht Urlaub.
Und niemand macht Urlaub, aber irgendwie...
Außer du hast Berliner Freunde, weil die sind alle in Kapstadt.
Ah ja, Gott sei Dank wohnst du ja nicht mehr in Berlin.
Nee, ich bin auch nicht in Kapstadt. Ich wäre auch nicht eine von den Kapstadt-Berlinern.
Aber der Januar ist natürlich auch irgendwie so ein Monat, weißt du, man machen so viele irgendwie Dry January und die Feiertage liegen hinter einem. Wie viel Bock hat man dann noch auf eine Hochzeit?
Glaubst du wirklich, dass wenn du heiratest, dass irgendeine Person aus deinem Freundeskreis, die gerade Dry January macht, dafür keine Ausnahme macht?
Eigentlich nicht.
Weil ich mache ja auch immer Dry January, weil ich dafür eine Ausnahme mache.
Sehr gut. Ja, Philipp hat halt Alarmstufe Panik bei dem Gedanken daran, bis Januar das auf die Beine zu stellen. Ich bin halt tief...
Alarmstufe Panik, ja. Finde ich genial. Ich glaube, so muss die Folge heißen.
Ja, passt auch ganz gut. Weil ich sehe das halt immer voll gelassen. So, also ich denke mir immer, ja, dann können wir da schon mal anfangen, irgendwie ein bisschen was zu planen. Und er denkt sich nur so, nein, oh Gott, was wir alles machen müssen. Und mit Weihnachten dazwischen, wie soll es alles gehen?
Das kriegt man alles gut hin. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich glaube auch, dass es erfrischend sein kann, wenn man nicht so 1000 Jahre mit der Planung irgendwie beschäftigt. Dann hast du es immer im Kopf und dann ist so, ja, in 2 Jahren ist diese Riesenfeier und diese Riesenerwartungshaltung, wenn du sagst, okay, in 2 Monaten heiraten wir uns, wird einfach eine geile Party und wir sparen uns auch noch irgendwie die Hälfte des Geldes, weil es halt nicht in der Hochzeitssaison ist. Das ist doch geil.
Mhm. Du, ich mache ja, wie gesagt, heute einen Cranky Day. Vielleicht ist nach Thomas Strakers Game Eater Videos einfach nochmal ein bisschen Hochzeitsresearch dran.
Oh!
Damit die Stimmlage direkt wieder nach oben.
Damit gekreischt.
Damit gekrischen. Hare Krishna. Oh, ja, ich muss morgen zur NDR Talkshow.
Ist das ein großes Ding?
Das ist ein riesengroßes Ding. Das ist, glaube ich, das meistgeguckteste Format im NDR oder das erfolgreichste. Und ich sag mal so, die Bundestagspräsidentin sitzt mit in der Runde.
Aha.
Und ja, wie wir alle wissen, Zora liebt einfach Politik. Da kenne ich mich mit aus.
Da hast du ganz viel zu sagen.
Da habe ich viel zu sagen. Da bin ich einfach belesen. Und ich bin gar nicht aufgeregt. Deswegen.
Aber weißt du was? Ich finde immer, dass das Gute ist ja, dass man mit Essen und Kochen und diesem Thema Food. Ich weiß jetzt nicht, ob du ein spezielles Thema hast, worüber du reden musst.
Jein.
Ja. Es Weil dann haben immer alle was zu sagen und alle können damit relaten. Das ist immer
das
super
stimmt.
Praktisch.
Ja, du, ey, und Horst Lichter ist auch da. Der wird auch was naja, dazu
bitte.
Sagen können.
Oh Gott, da muss ich sagen, da habe ich ja jetzt, bin ich jetzt ein bisschen neidisch. Ich bin so große Bares für Rares Guckerin.
Ja, das
ich
stimmt, das
liebe
passt ja wohl
Bares
so
für
zu
Rares.
Dir.
Oh mein Gott, kannst du mir ein Autogramm besorgen?
Mach ich, geil. Oh, ich habe gerade noch eine Doppelrahmenstufenkarte hier, dann lasse ich die für dich signieren.
Oh ja, ich liebe Bares für Rares.
Genau, und deswegen bin ich ganz gespannt. Es ist World Vegan Day am Freitag. Also
aber
morgen.
Da ist ja viel zu sagen.
Da habe ich viel zu sagen. Ich muss auch einen kleinen Snack mitbringen. Und da habe ich natürlich überlegt, Hannah, da habe ich überlegt...
Schokomus? Das ist, glaube ich, krass. Wenn du das machst,
das
die Leute flippen aus.
Krass.
Mit Olivenöl, Macadamia Crunch. Ist nur eine kleine Empfehlung. Das passt richtig gut zusammen.
Deine Meinung.
Meine Meinung.
Ja, ich habe so viel überlegt, weil... Es gibt so viel, ich habe halt überlegt, wie gehe ich da ran? Ich möchte das natürlich für den NDR-Zuschauer, Zuschauerin möglichst attraktiv gestalten. Ich möchte mich in der Runde positionieren. Ich will zeigen, was ich kann. Ich will aber auch nicht Leute abschrecken, weißt du? Also ich glaube...
Mit irgendwelchen Ersatzprodukten.
Genau. Nein. Und dazu kommt auch noch, es muss kalt sein und praktisch sein zu essen, weil das halt... quasi reingebracht wird ins Studio, wenn wir darüber sprechen und dann sollen es halt so kleine Häppchen sein. So, und ich dachte, wir sind in der Kürbiszeit. Ein essentielles Grundnahrungsmittel, vor allem der Deutschen, ist Brot. Brot ist vegan. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es auch geil, einfach so eine Stute zu machen, so Kürbisstute, Kürbiswecke mäßig. Und dann auch nochmal darüber zu gehen, so wir haben so viele Sachen, die einfach... nur von Natur aus vegan sind, ohne dass es überhaupt irgendeine Rolle spielt. So die ganzen trockenen Nudelsorten, die sind fast alle nur aus hartweißem Grieß und Wasser. Wenn wir an Brot denken, wenn wir an Brötchen denken, wenn wir an Laugengebäck denken, wenn wir an Reis denken, all diese Sachen, die wir sowieso essen, sind ja pflanzlich. Das heißt, man muss da nicht immer so ein Hehl draus machen und dass mich das nervt, dass das so einen blöden Stempel immer hat. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, ja.
Und deswegen dachte ich, bringe ich vielleicht einfach so eine Kürbiswecke mit, so eine kleine Kürbisbrot-Geschichte. Also pass auf, ich wollte es eigentlich anders machen. Ich habe einen kleinen Sauerteig angesetzt, der ist schon übergebabbelt über meinen Glasrand und ich wollte einen Sauerteig ansetzen mit Kürbis drin und dann wollte ich so eine kleine Balls machen, so ein bisschen wie so Poffertjes. Und die wollte ich danach in flüssiger Margarine und anschließend in Zimt und Zucker wälzen. Und dann wollte ich sie noch füllen mit so einer kleinen Vanillecreme irgendwie auf vegan. Und dann hast du halt quasi einmal so eine kleine gebackene Kürbis-Berliner-ähnliches Donut-Gedöns.
Auch geil.
So als Fingerfood, hab's und weg.
Ja.
Aber das
ja, ich weiß nicht, ich finde immer irgendwas, wo die Leute niemals gedacht hätten, dass das vegan ist.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das mit dem Kürbis schon auch sehr fancy, weißt du, das ist schon wieder vielleicht ein bisschen zu weit gedacht.
Ja, vielleicht hast du recht.
Weil das ist bestimmt super lecker und mega geil und dann sind alle so, ja, aber das würde ich niemals zu Hause nachmachen.
Ja, und vielleicht ist das geil, dieses Zwei-Zutaten-Ding.
Ja, und das schmeckt ja so krass genial.
Ja.
So, dass du niemals... Und Schokomousse ist ja sonst immer mit Eiweiß, mit Eigelb. Hast du nicht gesehen. Sahne, alles, Milchprodukte, Eier. Und da könnte ich mir so einen richtigen Wow-Effekt vorstellen, dass die Leute sagen, oh mein Gott, das ist vegan. Weil bei den Kürbisdingern sagen alle, das ist ja lecker. Ich würde es aber niemals zu Hause nachmachen, aber super lecker, lecker, lecker.
Ja, ja, ja.
Aber ich glaube, du hast nicht diesen Switch, dass Leute wirklich überrascht davon sind, mhm, dass das jetzt vegan ist.
Du hast recht.
Aber ich meine, es ist so simpel, das kannst du abfüllen, machst ein bisschen Olivenöl und ein bisschen kandierte Nüsse drauf,
ja,
dass du ja vielleicht noch eine herzhafte, ja, Sache auch mit einem Snack noch machen
und weißt
könntest.
Du was? Weißt du, so eine dann mache ich, genau, und dann mache ich mit meinem Sauerteig einfach einen Focaccia,
mhm,
back da noch ein bisschen was rein, hier Tomate-Olive-Gedöns und mache da einfach noch so ein paar Aioli-Dips-Tips-Tups drauf. Dann mache ich einen Teller mit dem Mousse-Chocolat und dem Macadamia-Crumble oder Cashew, ich habe noch Cashews, da mache ich Cashew.
Ja.
Und dann mache ich zwei Sachen auf einen so einen länglichen Teller. Einmal herzhaft, einmal süß.
Ja, und bei dem Focaccia ist genau das Gleiche. Wenn du das zum Beispiel, wenn du da nochmal diesen gehobelten Räuchertofu als Bacon nochmal zu diesem Ersatz, man kann es auch anders machen, könntest du machen.
Ja.
So, aber du brauchst du vielleicht auch gar nicht, weil es einfach so geil, dass die Leute einfach nicht checken.
Und
ja, stimmt, das ist ja vegan. Focaccia
und ich kann
vegan.
Nichts à la Menü machen. Ich sitze ja schon in dem Studio und das bringt dann die Requisite rein. Das heißt, ich will was haben, was vorm Studio quasi schon alles aufgebaut ist und dann bringen sie nur die Teller rein.
Ja, voll.
Und das habe ich noch überlegt. Okay, wir schweifen voll ab. Wir haben, haben gerade für die neue Karte als Vorspeise gepickelte Steckrübe mit einer Steckrüben-Aioli, schwarzen Walnüssen und einer Zwiebelvinaigrette. Und ich habe überlegt.
Steckrüben-Aioli, what the fuck?
Ja, richtig geil, richtig lecky.
Abgefahren. Mega.
Und dann habe ich überlegt, ob ich das einfach noch in so ein kleines Gläschen packe, weil das auch cool ist, so zu zeigen, was man aus Gemüse machen kann.
Voll, und es ist doch super saisonal.
Ja.
Vielleicht brauchst du doch, ja, ist doch geil. Smooth müsstest du nur heute machen.
Und heute ist Feiertag.
Wird. Ah, scheiße.
Wird
das fest, wenn du es morgen früh machst?
Ja, ich fahre morgen früh auf dem Weg zur Arbeit.
Sind ja nur kleine Dinger, ne? Dann müsste es eigentlich schnell gehen.
An der großen M vorbei hier, die bei mir auf dem Weg ist. Und dann kaufe ich da Seidentofu und dann mache ich das morgen früh im Laden gleich als erstes.
Ja. Ich glaube, da kriegst du ein gutes Wow. Und bei der Steckrübe kriegst du ein gutes, nicht mal gerade primär vegan, sondern wie geil kann Steckrübe sein?
Ja.
Ist doch geil. Ich glaube, das ist gut. Du brauchst so diesen...
Ja. Jesus Christ. Danke, Hannah. Jetzt fühle ich mich gerne direkt besser vorbereitet.
Okay. Jetzt musst du nur noch gesund bleiben.
Jetzt
gesund werden.
Gesund.
Und
ja, es darf auf jeden Fall nicht schlimmer werden.
Die Folge ist schon wieder 1000 Jahre lang. Es tut uns leid. Wir sagen immer, wir wollen mal nur 40 Minuten machen. Wir schaffen es nicht.
Wir sind einfach Sabbeltanten.
Sabbeltanten-Schlaschen.
Also, Sabbeltanten sind raus. Tschüss, bis nächste Woche. Bye.
Tschüss.